NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. Mai 1891. Die Eröffnung der Carnegie Hall in New York.
Herzlichen Glückwunsch, alter Musentempel, und vielen Dank für viele wunderbare Stunden im Namen ungezählter Besucher aus aller Welt. Wenn Sie nach New York kommen sollten, versäumen Sie nicht vorbeizuschauen, an diesem Ort ganz ungetrübter Menschlichkeit.
Der damalige ARD-Korrespondent Sven Kunze geriet vor 20 Jahren in Schwärmen. Die Carnegie Hall feierte ihren 100. Geburtstag und fast 3000 Menschen gratulierten der New Yorker Konzerthalle. Tief berührt seinerzeit der Präsident der Halle, der Geigenvirtuose Isaac Stern.
I don't think that in the 100 years that this house has existed.
Ich glaube nicht, dass dieses Haus in den 100 Jahren seines Bestehens jemals vom Klang der Menschen dieser Stadt so nachhallte wie heute, wo es wahrlich zum Volkshaus der Musik wurde.
Where truly this became the people's house of music.
Es war auch schon das Haus der Volksmusik, vom amerikanischen Folk bis zu den Original-Egerländer Musikanten, von den Beatles bis Frank Sinatra, reicht das Spektrum, und natürlich spielten hier alle großen Künstler der klassischen Musik.
Tchaikovsky, Mussorgsky, Pedagowski, Paderewski, Stravinsky, Stokowski, Toscanini, Koussevitzky. If these walls could talk, they would have a very heavy accent.
Wenn diese Mauern reden könnten, hätten sie einen starken Akzent. Der mittlerweile verstorbene Comedy-Star Alan King erinnerte an die vielen Künstler auf dieser Bühne. Und Komiker Danny Kaye schaffte das im Schnelldurchlauf. Heute wird die Halle 120. Natürlich gibt es wieder ein hochkarätiges Geburtstagsgala-Konzert. Am 5. Mai 1891 dirigierte Piotr Iljitsch Tschaikowski beim Eröffnungskonzert seinen Festivalmarsch. Endlich hatten die New Yorker Symphoniker eine eigene Spielstätte, dank ihres jungen Dirigenten Walter Damrosch, der bei einer Überfahrt über den Atlantik den Stahlbaron Andrew Carnegie kennengelernt hatte und die Gunst der Stunde nutzte. Denn Carnegie war gerade auf dem Weg in die Flitterwochen, beseelt vom Liebesglück, bezirzt von seiner jungen Frau, einer Sängerin, und gesegnet mit einem unglaublichen Vermögen, kaufte er gleich nach der Rückkehr ein Grundstück und ließ in nur einjähriger Bauzeit ein Konzerthaus für das Orchester errichten, mit einer bis heute vorbildlichen Akustik.
Heute wurde die schönste Musikhalle der Welt der lieblichsten der Künste geweiht.
Sie hat ihren Test hervorragend bestanden,
schwärmten die Zeitungen am nächsten Morgen. Und Andrew Carnegie erhielt als Dank dafür:
Naja, die Ewigkeit. Wir würden uns an einen Andrew Carnegie wahrscheinlich viel weniger erinnern, wenn er nicht die Carnegie Hall finanziert hätte,
sagt Max Hollein, Direktor der Frankfurter Kunsthalle, der selbst Jahre in New York gelebt und gearbeitet hat.
Diese ganz großen Mäzene verbinden natürlich auch dann ihren Namen mit gewissen Institutionen. Und damit haben sie natürlich auch eine große Leistung für die Gesellschaft und für das kulturelle Leben erbracht, aber sicherlich auch einen Platz in der Kulturgeschichte eingenommen mit ihrem Namen.
Als Gründer des größten amerikanischen Stahlkonzerns US Steel ist Carnegie kaum noch in Erinnerung. Der reichste Mensch seiner Zeit hat sich als Philanthrop ein Denkmal gesetzt, Für viele wohltätige Zwecke spendete er über 350 Millionen Dollar, ein Vielfaches nach heutiger Kaufkraft. Sein Lebensprinzip:
Nutze das erste Drittel des Lebens, um so viel Bildung zu bekommen wie möglich. Nutze das zweite Drittel, um so viel Geld zu verdienen wie möglich. Und nutze das letzte Drittel, um alles wieder abzugeben für gute Zwecke.
Das amerikanische System ist eben nicht auf Sponsoring aufgebaut. Das heißt, wenn wir immer wieder hören, jetzt herrschen hier in Deutschland amerikanische Verhältnisse, ist das ganz falsch. Denn das amerikanische System ist im Grunde auf Philanthropy, also auf Mäzenatentum aufgebaut.
Als Carnegie 1919 starb und seine Witwe später die Carnegie Hall an einen Immobilienmakler verkaufte, hielt der sich zwar zeitlebens an sein Versprechen, die Halle weiter wie bisher zu führen, doch sein Sohn als Erbe wollte sie loswerden, am liebsten an die New Yorker Philharmoniker verkaufen. Schließlich waren sie die Hauptnutzer des Konzertsaals. Die aber entschieden sich für einen Neubau, das Lincoln Center, und damit schien das Ende der Carnegie Hall besiegelt. Der Pianist Van Cliburn erinnert sich.
1960
stand die Carnegie Hall vor einem Riesenproblem. Ihr drohte der Abriss. Ein Hochhaus sollte dort gebaut werden.
Die mittlerweile verstorbene amerikanische Tänzerin und Choreografin Agnes DeMille war nicht die Einzige, die sich empörte.
Ich war entsetzt. Die dachten, das braucht man auf der 57. Straße. Ich sagte, reißen Sie doch das Rathaus ab. Das ist auch ein schönes altes Haus.
Und der Jazzmusiker Ray Charles fügte damals hinzu:
Manchmal fragt man sich, ob die Leute noch bei Verstand sind.
Im Archiv der Carnegie Hall zeigt sein Leiter Gino Francesconi die bereits entworfenen Neubaupläne.
Es fehlte nicht viel und die Carnegie Hall wäre durch dieses 44 Stockwerk hohe, knallrote Backsteingebäude ersetzt worden. Doch in letzter Minute verhinderte Isaac Stern den Abriss.
Als junger Geiger hat Isaac Stern 1942 das erste Mal in der Carnegie Hall gespielt. Der begnadete Solist gründete ein Bürgerkomitee für den Erhalt der Carnegie Hall, setzte den Stadtrat unter Druck und sammelte in kurzer Zeit Millionen von Dollar, gründete damit die Carnegie Hall Corporation als gemeinnützige Organisation, die das Haus im Juni 1960 übernahm.
I look back with some wonderment. A friend of mine.
Im Rückblick wundere ich mich selbst. Ein Freund sagte, du hast nur gewonnen, weil du naiv warst und nicht wusstest, dass es unmöglich ist.
I didn't know it was impossible.
Doch er machte es möglich und spannte alles, was Rang und Namen hatte, vor seinen Karren. So auch Henry Kissinger, der damals noch Berater des New Yorker Gouverneurs Rockefeller war. Kissinger erinnert sich, wie Stern das Geld eintrieb.
Yeah, tremendous charm, tremendous dedication.
Mit ungeheurem Charme, Engagement und unglaublicher Unschuld. Die großen Dinge dieser Welt wurden oft von naiven Menschen erreicht. Die Skeptiker kennen immer nur die Kosten, aber er sah keine Hindernisse. Er dachte einfach, es muss gemacht werden.
Worth doing must be done. It was a New York Society lady.
Eine Lady der New Yorker Society traf ihn bei mir zu Hause und fragte, wer der kleine fette Mann in der Ecke sei. Etwa 2 Millionen Dollar ärmer, hatte sie es herausgefunden.
She had found out who the fat little guy in the corner was.
Nach der Rettung musste das Haus auch brummen, um es am Leben zu erhalten. Die New Yorker Philharmoniker hatten rund 100 Abende jedes Jahr bestritten und waren jetzt fort. Also organisierte Stern Festivals, Gastspiele, öffnete die Halle für jedes Genre. Mit den Einnahmen und vielen großen Spenden konnte das Haus umfassend renoviert werden, steht inzwischen unter Denkmalschutz und die Carnegie Hall Corporation schreibt heute schwarze Zahlen. 41 Jahre hat Isaac Stern das Haus geführt und selbst unzählige Male auf der Bühne gestanden, noch als 80-Jähriger.
If you are going to walk on stage.
Wenn du auf die Bühne gehst, ungeschützt, egal welches Instrument du spielst, dann musst du sicher sein, dass du auf das Publikum übertragen kannst, woran du glaubst. Und dafür musst du nicht um sein Gehör bitten, sondern es einfordern. Im Kern sagst du, ich bin hier, haltet eure Klappe und hört zu.
Essentially what you do is you say, I'm here, shut up and listen. There. Now the violin will come in. And if we can bear with this solo to its end.
Und nun setzt die Geige ein, wenn wir das ertragen können bis zum Ende.
Als Säugling kam Stern mit seinen jüdischen Eltern in die USA. Geboren in der Ukraine, verlor er während des Holocausts alle Angehörigen in seiner alten Heimat.
Ich habe geschworen, niemals in Deutschland zu spielen. Nie mit einem deutschen Orchester. Auch nicht woanders auf Tournee.
2 Jahre vor seinem Tod reist er dann doch nach Deutschland und beruft einen Deutschen zum künstlerischen Leiter der Carnegie Hall, Franz Xaver Ohnesorg.
Die Art und Weise, wie ich da aufgenommen worden bin und wie dieses Board reagiert hat, wo ja viele Menschen drin sind, die zu Deutschland ein eher schwieriges Verhältnis haben, weil sie eben in den 30er Jahren Deutschland verlassen haben oder ihre Familien Deutschland verlassen haben und zum Teil umgekommen sind. Und dass die mich so herzlich aufgenommen haben, das war schon sehr bewegend.
Dennoch stößt Ohnesorg bald auf Widerstände. Es gibt Hakenkreuz-Schmierereien, anonyme Briefe, Kündigungen leitender Mitarbeiter. Isaac Stern macht zwar deutlich, dass Ohnesorg sein volles Vertrauen hat, aber der gibt auf, nach nicht einmal einem Jahr.
Wenn Sie solche Angriffe erleben, einfach für Sie ja nichts können. Ich bin Deutscher und ich stehe dazu. Es gibt sicher sehr viele xenophobisch gesonnene Menschen. Das ist unangenehm, aber die prägen mein Amerika-Bild nicht sehr.
Nach dem Abgang von Ohnesorg und dem Tod von Stern hat jetzt Sanford Weill das Sagen, früher Chef von American Express, dann Gründer und Vorstand der Citigroup, ein Milliardär, der unumwunden zugibt, er habe von Musik lange nicht mehr verstanden als das, was er in der Band seiner Highschool als Trommler lernte.
I was introduced to Carnegie Hall by a board member.
Ein Mitglied des Vorstands hat mich gefragt, ob ich die Leute nicht treffen und mich engagieren möchte. Und ich sagte, sicher.
So I said, sure.
Weill hat seitdem nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld in sein Mäzenatentum investiert, ganz in der Tradition von Andrew Carnegie vor 120 Jahren. Zurzeit baut er gerade die 180 Ateliers um, die sich über der Carnegie Hall befanden. Die dort lange extrem günstig lebenden Künstler mussten ausziehen. Der Schauspieler Billy Lyons hat mit einer Initiative vergeblich versucht, es zu verhindern.
Sanford Weill ist der former head of Citigroup.
Weill hat in den vergangenen 5 Jahren 120 Millionen Dollar an die Carnegie Hall gespendet und gibt jetzt noch einmal 25 Millionen für den Bau dieses Musikinstituts, das natürlich seinen Namen tragen soll. Er kauft sich, was er will. Das wurde uns spätestens dann klar, als wir erfuhren, dass er seinen Schwiegersohn als Architekten für dieses Projekt angeheuert hat. Es gab nie eine öffentliche Ausschreibung. Es war ein abgekartetes Spiel von Anfang an.
It certainly looks like a fixed job.
Musikerziehung ist traditionell ein Anliegen der Carnegie Hall mit Kinderkonzerten oder Workshops für junge Musiktalente. Dafür die neue Musikschule. Die zusätzlichen Einnahmen aus Büromieten sollen die Carnegie Hall mitfinanzieren. Öffentliche Kulturförderung gibt es in den USA nicht. Eine Carnegie Hall muss sich selbst tragen zwischen Kommerz und Kultur, zwischen Wall Street und Broadway, seit 120 Jahren. Um in der Carnegie Hall auftreten zu können, muss man entweder Weltklasse sein oder Geld haben. Schon 1944 mietete eine reiche amerikanische Erbin, Florence Foster Jenkins, die Halle, um dort endlich einmal als Sängerin auftreten zu dürfen. 4 Wochen später starb sie. Auf ihrem Grabstein steht, die Leute sagen, dass ich nicht singen kann, aber niemand kann behaupten, dass ich nicht gesungen hätte.
Im Zeitzeichen erinnerte Gerald Bars an die Eröffnung der Carnegie Hall in New York am 5. Mai 1891. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.